Gartenradio. Mitten im Grünen.
Basilikum. Allein wenn man das Wort hört, dann steigen ja schon Aromen in die Nase. Da schmeckt man fast das letzte Pesto oder den letzten Tomaten-Mozzarella-Basilikumsalat. Schon die alten Ägypter und Griechen bauten Basilikum an. Ocimum Basilicum nannten die Griechen das Kraut, königliches Gewürz. Und hier in Deutschland hat es sich ganz demokratisch zum beliebtesten Küchenkraut überhaupt gemausert. Nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Garten und im Topf machen die unterschiedlichsten Sorten eine gute Figur. Von A wie Anis-Basilikum über T wie Tulsi oder Thai-Basilikum bis hin zu Z wie Zitronen- oder Zimt-Basilikum. Und eine, die seit Jahren Basilikum anbaut, erntet und verarbeitet, ist Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Und ihre Erfahrungen und Empfehlungen wird sie uns jetzt verraten. Und hallo Dagmar.
Ja, hallo.
Wir stehen hier vor einem Tisch voller Basilikum. Man ist schon richtig berauscht von dem Geruch. Welches ist denn jetzt eigentlich das Basilikum, was uns so in die Nase geht?
Dieser Anisgeruch oder Gewürznelkenaroma, das kommt eher so vom Tulsi, vom heiligen Basilikum.
Welches ist das?
Das ist das rechte hier mit den leicht behaarten Blättern und die so ein bisschen gezackten Blätter mit den rosa Blüten, kleine rosa Blüten. Und das, was eigentlich so klassisch ist für verschiedene Pestos oder was wir auch auf der Mozzarella-Tomate haben, das ist eher so das Genovese, das ist eher das typische klassische Basilikum-Aroma. Und das hat glatte, glänzende, große, grüne Blätter.
Und das ist auch das hier, dieses Genovese-Basilikum, was wir normalerweise sehen, wenn wir in den Supermarkt gehen und da steht da neben dem Obst und Gemüse stehen die kleinen Töpfchen und da ist das drin, dann sieht es allerdings wesentlich kleiner aus. Das hier ist ja fast 50 cm hoch und die Blätter sind auch so 6-7 cm lang. Ne?
Ja, genau. Also meistens werden die in den Töpfen leider nicht so groß oder sind zu dicht gesät und dann ist das eben ja, wuchseinschränkend.
Wir denken ja bei Basilikum ganz oft an Italien, aber eigentlich kommt Basilikum woanders her, oder?
Ja, es kommt eher so aus dem Asiatischen, Indien, Sri Lanka, Java, wobei es auch so ein bisschen sortenunterschiedlich ist. Es gibt auch in Ostafrika Sorten, es gibt Sorten, die zwar im Namen das Amerikaner mittragen, aber die eigentlich gar nicht aus Amerika sind, sondern eher aus Sri Lanka. Also so im 16. Jahrhundert soll das Basilikum auf jeden Fall nach Europa gekommen sein. Man vermutet, dass das mit diesen Feldzügen von Alexander dem Großen oder so irgendwie auch passiert sein könnte. Und daraus haben sich dann ganz viele Regionalsorten entwickelt. Also es gibt nicht nur das Genovese, es gibt auch Marseille, ein griechisches Basilikum, also im Mittelmeerraum, da gibt es ganz viele Sorten.
Dann lass uns doch mal ein bisschen beschreiben, was wir hier auf dem Tisch stehen haben. Wir sehen hier lilafarbene Blätter, wir sehen gezackte Blätter oder auch da behaarte. Was haben wir denn alles hier stehen?
Ja, wir haben von dem ganz, ganz kleinen Blättrigen, was sehr kompakt wächst, griechisches Basilikum genannt wird, was ganz toll für Topfkulturen geeignet ist. Weiße Blüten, grünes Laub. Dann gibt es welches, was so ein bisschen zitroniger riecht, das ist dieses Marseillaise. Das klassische Zitronenbasilikum steht jetzt hier nicht dabei, aber das ist noch zitroniger. Dann gibt es dagegen das Anis-Aroma, das ist dann eher so ein Thai-Basilikum. Das ist hier das Zurückgeschnittene von dem, deshalb sieht er so klein aus.
Die einen sind vielleicht 10 cm hoch und die anderen sind schon 30 cm hoch.
Genau. Das Krause steht hier dazwischen, das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal. Das ist Mrihani, das ist aus Sansibar tatsächlich, also aus Afrika. Das Tulsi ist eher so ein indisches, was ja auch in der Ayurveda verwandt wird.
Ich reibe mal gerade dieses Rihani, das Gezackte. Und wenn man da drin riecht, das riecht sehr, sehr würzig, erinnert aber nur noch wenig an Basilikum, oder?
Ja, das hat auch was von Nelken so ein bisschen nach Anis. Genau, es ist wenig danach duftend. Also noch ja, balsamischer oder fast Rizinermäßigeres Aroma hat dann das Strauchbasilikum. Das wird dann auch so ein bisschen verholzt und das blüht aber auch ganz toll. Das ist auch wie alle Basilikumarten, wenn sie zur Blüte kommen, eine ganz tolle Insektenweide. Das gibt es sowohl mit grünem Laub als auch mit rotem Laub, also rötlichen Aderungen und grünem Laub und rosa Blüten, während das grünlaubige weiße Blüten hat. Was hier nicht steht, sind solche Sorten wie Baumbasilikum oder Kampferbasilikum. Die wollen einfach in den Tropen und die werden dann tatsächlich sogar, also das Baumbasilikum soll sogar 2 Meter hoch werden und richtig verholzen. Aber die schaffen unsere Winter nicht und deshalb hat man das hier selten.
Die schaffen doch hier alle unsere Winter nicht, oder?
Richtig, aber das stimmt, die schaffen alle unsere Winter nicht. Genau, wobei Basilikum als mehrjährig zum Teil gilt, gerade das Strauchbasilikum. Basilikum kann Temperaturen unter 10 Grad nicht gut ab. Also wer das schon mal mitbekommen hat, wenn man Basilikum draußen anbaut, dann kann es schon mal ja, Anfang September unter 10 Grad nachts gehen und dann werden die Blätter so leicht bräunlich bis schwärzlich. Dann werden die auch schnell krank und das ist einfach nicht mehr schön zum Essen. Also Basilikum ist auf jeden Fall eine wärmeliebende Pflanze und deshalb kann man die im Freiland auf keinen Fall ganzjährig anbauen. Auf der Fensterbank kann man das noch ein Weilchen hinzögern, aber irgendwann werden sie dann im Winter wahrscheinlich Blattläuse oder Spinnmilben bekommen und werden auch ganz lang und garglich, weil ihnen die Sonne fehlt. Also Basilikum ist eher was wirklich einjährig ja, für unsere Breiten nur zu kultivieren geht.
Also auch wenn ich höre Strauchbasilikum, da denkt man ja gerne,
da müsste man
ein Tropenhaus
haben.
Ja.
Also ich denke, in der Flora oder so findet man sowas, aber nicht in Privatgärten oder Privatgewächshäusern.
Okay, also egal welche Sorte, können wir davon ausgehen, eigentlich nur in den warmen Monaten. Jetzt haben wir hier, ich sag mal, 10 verschiedene Sorten stehen.
Ja, wir probieren immer mal wieder was aus. Also dieses Jahr habe ich das Mri Honey, heißt es, MR, Mri Honey, ausprobiert. Das hat zackige Blätter. Es gibt auch noch Basilikum, die noch gekrauster in sich sind, also die dann so gedrehte Blätter haben. Die fand ich bisher immer sehr empfindlich. Klassisch und in Massen, also dass wir es vielleicht auch für Restaurants schneiden, machen wir tatsächlich das Genovesa und das rote Basilikum, was dem Genovesa im Geschmack eigentlich genau nachkommt. Das sind so unsere Hauptsorten und Thai wird ganz oft nachgefragt, weil man Thai teilweise in der Gastronomie auch für Smoothies oder für einfach auch Obstsalate und sowas mitverwendet. Dieses Thai hat ja die Anisnote und was im Moment so ein bisschen Mode.
Dann haben wir also, sagen wir mal, 3 Sorten, die so üblicher sind. Das Genovese, das Rote und das Thai-Basilikum. Da kann ich davon ausgehen, wenn ich das haben möchte, das kriege ich auch als Pflanze?
Meistens. Es gibt immer so Wellen. Also Thai-Basilikum hatten wir dieses Jahr einfach viel zu wenig, weil das einfach wohl in einigen Zeitschriften beworben worden ist oder die Leute eben jetzt gerade die Thai-Küche auch ganz gerne essen. Schöne, leichte Sommerspeisen sind das ja meistens und das hatten wir ein bisschen wenig. Aber Genovese gibt es auf jeden Fall. Dieses Jahr haben wir das Tulsi einfach auch mal mit reingenommen. Das läuft nicht ganz so gut, wie wir dachten, weil den Leuten das doch ein bisschen vielleicht zu haarig auf der Zunge oder auch einfach so ein bisschen zu fremd ist. Es ist mehr so, eigentlich die Blätter und die Samen werden in der ayurvedischen Medizin eben als Medizin auch genutzt, als Tee, bei Atemwegserkrankungen oder fiebersenkend soll es sein. Ich denke, wenn das in den nächsten Jahren ein bisschen publiker wird, dann ist das auch wieder sowas, was man dann einfach häufiger bekommt. Wir wissen noch nicht, ob wir es nächstes Jahr wieder machen. Ich wollte es jetzt einfach mal reihenweise aufs Feld pflanzen, weil es einfach ganz tolle Nützlinge und ganz viele Bestäuber anlockt.
Aber das heißt schon mal, wenn ich mich für Basilikum interessiere, sollte ich schon mal so ein bisschen wissen, was ich damit machen will?
Genau, und einfach auch über den Duft ganz viel gehen. Einfach mal berühren und gucken, was der Duft mit einem macht, dass man gleich eine Idee bekommt, wo man es reinmacht oder zu was man es verwendet. Ja, oder eben ganz einfach, Strauchbasilikum werden die wenigsten Leute essen, eben weil es so herb schmeckt. Aber es ist einfach eine ganz tolle Pflanze für im Herbst noch zu blühen und bildet ganz tolle Kerzen und mit ganz vielen Blüten. Und dann ist es einfach auch eine Zierde.
Und ich muss halt gucken, was ich kriege. Also Genovesa kriege ich fast auch in jedem Baumarkt. Oder das Rote habe ich auch schon oft gesehen. Aber wenn es ein bisschen exotischer ist, dann muss ich säen.
Man kann sehen und man kriegt die Saaten auch bei Spezialsaatenhändlern. Alle sind im Standardsortiment drin. Oder man muss einfach in den Gärtnereien immer wieder nachfragen, damit auch klar wird, hier ist ein Bedarf und dann werden die auch mehr ausgesät. Also das kleinblättrige Griechische haben wir schon lange im Sortiment. Das ist jetzt nicht wirklich stark nachgefragt, aber für die Leute, die wirklich gerne im Topf sich ein Basilikum ziehen und nicht viel Platz haben, ist das eine tolle Alternative.
Dann fangen wir doch mal an. Also ich komme irgendwo hin, sehe Basilikum, das ich schön finde, das ich gut riechen kann und nehme mir jetzt so ein Töpfchen mit nach Hause. Wie pflanze ich das an? Sind die Ansprüche sehr unterschiedlich?
Also alle wollen eigentlich einen sonnigen Platz, wo es auch gut gegossen wird. Und wenn man ein Töpfchen kauft oder selber aussät, sollte man darauf achten, dass sie vielleicht nicht zu dicht gesät sind. Also ich habe ja ein Negativbeispiel mitgebracht. Da sind in einem, ja, so 10 cm großen Topf oder sind da bestimmt 40 Pflanzen drin, ganz dicht beieinander gesät. Da sagen mir die Kollegen manchmal, naja, das ist gärtnerische Sicherheit. Die säen gerne ein bisschen dichter, damit der Kunde auch was sieht im Topf. Und der Kunde kann ja einzelne Pflanzen rausernten. Macht der Kunde aber meistens nicht. Der Kunde nimmt nur die großen Blätter und lässt die Stiele oder irgendwas drinne. Und dann entwickelt sich ganz leicht von unten Fäulnis. Und deshalb, wenn man solche Töpfe kauft, wo sehr viele Pflanzen drin sind, dann muss man sie wirklich auch auseinandernehmen, wenn man lange was davon haben will. Man kann ja wirklich die Hälfte aufessen und die andere Hälfte aber so ein bisschen auseinander. 10 Pflanzen pro großem 15 cm Topf oder so reichen dicke aus, damit die sich kräftig entwickeln und auch wirklich was größer werden. Wer sie zur Blüte bringen will, da reichen auch 3 Pflanzen in einem 15 cm Topf. Also so wie sie im Handel sind, sind sie meistens viel zu dicht gesät, um lange auszuhalten.
Und was man hier auch sieht, hier haben sich schon einige so ein bisschen verpaart, möchte man sagen. Hier ist eigentlich ist das ja das rote Basilikum und hier kommt aber jetzt ein grünes raus mit ziemlich vielen roten Sprenkeln. Da haben sich welche gut verstanden.
Ja, das ist einfach ganz häufig auch im Saatgut dann schon so angelegt. Das Rote ist nicht ganz stabil und macht auch zwischendurch dann immer wieder, dass es sich ein bisschen aufspaltet oder eben dann tatsächlich mit anderen tatsächlich hybridisiert und dann wieder so ein bisschen in Grün übergeht. Aber es ist auch ganz lustig so mit so gepunkteten Blättern, finde ich.
Und ist sowieso das Rote und das Genovesa, die sind ziemlich
geschmacklich
ähnlich.
Sehr identisch, ja. Sind auch beides große, glänzende Blätter, kann man ganz gut erkennen. Während die Anissorten oder die etwas robusteren Strauchbasilikums, die sind so ein bisschen rauer im Blatt. Also diese klassischen, die man nimmt, die man in der Küche häufiger verwendet, das sind oft so glatte Blätter, die groß sind, ja, glänzend so ein bisschen.
Wenn ich die auspflanze, Was mögen die gern als Nachbarn?
Die können tatsächlich sehr gut mit Nachtschattengewächsen, also häufig mit Paprika und Tomaten setzt man die gerne zusammen. Die werden auch angeblich auch aufs Feld gesetzt als gute Nachbarn zu Salaten. Aber da sollte man aufpassen, manchmal ziehen auch beide gegenseitig Blattläuse an oder Schnecken. Also ich würde sie da einsetzen, so mediterrane Sachen, da vertragen sie sich gut. Klassiker sind Tomaten und Paprika immer noch. Wer Platz hat, also eine Hecke ist total schön, weil es einfach wirklich so ein richtiges Brummen im Garten erzeugt, weil da wirklich die Bestäuber sich dann gegenseitig den Rüssel geben oder die Hand geben, wie auch immer. Und dann auch wirklich richtig viel zu beobachten auch ist. Wildbienen, Hummeln sind ganz viele dran. Also das ist eine schöne Sache, wer Platz hat und ja, den richtigen Standort dafür.
Wie sieht denn dann deine Basilikumhecke aus? Nimmst du dann ein Basilikum oder machst du so eine bunte Basilikumhecke?
Also ich wollte dieses Jahr tatsächlich das Tulsi mal ausprobieren. Das hat ja so ganz kleine Blüten und da weiß ich noch gar nicht genau, ob das genauso von den Insekten angenommen wird. Bisher habe ich das immer mit dem Strauchbasilikum gemacht. Hier, das ist ja nicht entspitzt und dadurch auch recht sparrig gewachsen, aber wenn das dann entspitzt ist, dann ist es viel breiter und auch ein bisschen robust. Das kommt dann über Kniehöhe und ist dann wie so ein kleiner Wall. Auf dem Feld hatten wir dann tatsächlich so 20 Meter lange Hecken davon und dann haben wir sogar eine Wespenspinne oder sonst was mal da drin gehabt. Es zieht einfach unheimlich viel Getier an. Ich mag sowieso mal, wenn es summt und brummt.
Was ist 2014 mal gegeben hat auf der internationalen Pflanzenmesse in Essen, da wurden solche Basilikumstämmchen vorgestellt. Die habe ich jetzt gar nicht mehr gefunden. Gibt es sowas noch?
Ja, die hatten wir in den letzten Jahren auch. Das ist häufig tatsächlich das Strauchbasilikum oder ein stark wachsendes Basilikum, was dann früh im Jahr angepflanzt wird. Alle frühgezogenen Pflanzen muss man ja sehr viel Energie reinstecken, weil die brauchen die Wärme ja schon früh im Jahr. Da fängt man im Januar dann mit der Aussaat an oder mit der Zusatzbelichtung vielleicht. Dann sind das kräftige Pflanzen, die entspitzt man unten, also nicht oben die Spitze, sondern quasi die Seitentriebe kommen weg und dann zieht man die hoch. Die muss man sehr gut stützen, weil oben kommt ja ein kleiner Busch drauf. Die waren immer sehr bruchanfällig und im Endeffekt ein bisschen verholzt das Strauchbasilikum, alle anderen Basilikumarten eher weniger. Aber so richtig stabil sind die eben nicht. Man kann es zum Stämmchen ziehen, aber es erfordert sehr viel Geschick und einfach auch einen frühen Ansatz. Wir kaufen die seit Jahren nicht mehr. Die sind nicht windstabil, der Wind drückt die um. Weil die eben auch sehr viel Wasser brauchen, trocknen die sehr schnell aus. Dann sind sie nicht bruchstabil und im Endeffekt ein schöner Strauch, der dann kniehoch wird, ist mehr.
Und wenn wir jetzt mal über das Aussäen sprechen. Ich habe gelesen, dass Basilikum in der Natur Regenballiste sind. Kannst du mal erklären, was das ist?
Also Regenballist heißt, die Pflanze wartet auf die Energie, die vom herabfallenden Regen kommt, um die Samen aus den Samenhüllen geschleudert zu bekommen. Und dann liegt es oben auf der Erdoberfläche und dann treibt es neu aus. Ja, für uns Gärtner ist das nicht so wichtig, weil wir die Samen tatsächlich kaufen und weil in Deutschland eigentlich die wenigsten Basilikum wirklich Samen ausbilden. Beziehungsweise, wenn dann diese Samen ausgeschleudert werden vom Regen, dann nehmen wir sie kaum wahr. Es sind kleine schwarze Körnchen. Und der Sommer ist bei uns nicht lang genug, als dass die Basilikum wieder auskeimen und dann wieder zur Pflanze wachsen können. Das ist bei einem Rosmarin oder einem Salbei oder einem Lavendel anders. Die kommen mit den kalten Temperaturen klar. Das sind Halbsträucher, ne? Die müssen auch schon mal einen kalten Winter überleben. Aber Basilikum braucht so viel Wärme, dass eigentlich der junge Keim gar nicht mehr die Chance hat, auszukeimen. Also eine richtig zweite Generation oder ein Aussäen von Basilikum habe ich noch nie erlebt. Selbst in der Pfalz, nicht im Weinbauklima.
Ich dachte schon, wenn man Basilikum ausgesät hat, dann muss man ordentlich gießen, damit man Regen simuliert.
Nee, das heißt tatsächlich, dass es aus diesen Samenkapseln rausgeschleudert wird. Man merkt das ja auch bei anderen Lippenblütlern, also Rosmarin oder so, die sitzen recht fest in den Samenkapseln. Da muss es schon wirklich eine Erschütterung oder irgendwas geben, dass die runterfallen. Da ist das nicht so wie beim Vergissmeinnicht oder irgendwas, wo dann Ameisen die Samen abernten und wegtragen wegen dem Eiweißanhang oder so und das sich dann aussät im ganzen Garten, sondern das ist dann wirklich was ja, bei Regen sich aussehen möchte, aber leider nicht kann bei uns.
Und ist Aussäen von Basilikum, wir haben es ja schon kurz angesprochen, was Kniffliges?
Grundsätzlich nicht. Man muss beachten, dass Basilikum ein Lichtkeimer ist. Lichtkeimer heißt, die Samen wollen nicht groß mit Erde bedeckt sein. Man sät sie aus und krümelt, wenn überhaupt, ganz flach ein wenig Sand oder Erdegemisch oben über die Samen, damit sie nicht wegschwimmen im ersten Gießkannenguss oder im ersten Regen. Aber das ist auch alles. Und die wollen tatsächlich Licht haben. Ein Lichtkeimer braucht Licht. Dann geht das aber auch recht fix. Also man hat dann in 7 bis 10 Tagen sieht man die Pflanzen und die wurzeln auch gut und dann zieht man sie weiter.
Okay, Standort haben wir schon geklärt. Sonnig, der aber Boden.
Locker bis humus. Und da man ja Blattmasse erntet, ist es auch so, dass es auch ein bisschen Dünger oder lockere organisches Material auch enthalten soll. Von dem her, ich würde klar bei Kräutern dazu raten, nicht zu viel zu düngen, sonst kriegt man verwässerte krankheitsanfällige Kräuter. Aber ein bisschen nachdüngen, eventuell mit einem flüssigen organischen Dünger oder auch mit Komposteigenem oder so, tut der Pflanze gut, wenn sie immer wieder neu austreiben soll.
Schädlinge, da können die Schnecken kommen. Was kann der sonst noch irgendwie?
Man sieht immer relativ viele Krankheiten. Das ist das, was uns Anbauern noch oft Schwierigkeiten macht. Also es ist einmal diese Kälteempfindlichkeit, dass sie sehr schnell verbräunen. Dann, dass Blattläuse kommen können, gerade wenn die zu dicht gesät sind. Man sieht auch hier auf dem griechischen Basilikum, das ist ja sehr dicht mit seinen kleinen Blattachsen und den kleinen Blättern, dass es so ein bisschen glänzt. Das ist dann meistens schon ein Zeichen dafür, irgendwo in der Nähe waren Blattläuse. Direkt an der Pflanze zwar nicht, aber vielleicht an der Nachbarpflanze. Regelt sich meistens von selbst, wenn sie im Freiland stehen mit irgendwann Marienkäfern, aber zum Direktverzehr ist es natürlich erstmal so ein bisschen abtörend. Ja, Schnecken kommen natürlich sehr gern herbeigekrochen. Die mögen diese weichen Triebe auch sehr gern und Basilikum macht ja viele neue Triebe. Aber was fast noch gravierender ist oder was dann wirklich ja, für Gewächshausanbauer auch manchmal sehr überraschend ist, das ist eine wärmeliebende Pflanze, die aber im Gewächshaus sehr schnell Mehltau bekommt. Also wenn Basilikum schwülwarme Luft und Feuchtigkeit hat, dann kriegen die sehr schnell so braune Flecken unter den Blättern. Ich habe zum Glück jetzt hier keine dabei, aber es kommt eigentlich immer so zum September, Oktober hin, wenn mal so richtig heiße Tage gewesen sind mit 35 Grad und dann im Gewächshaus, da kann man nicht genug lüften. Also die Anbauer machen es tatsächlich, dass die einen Lüfter über die Kulturen legen oder tatsächlich gar nicht von oben mehr bewässern, sondern nur noch durch Anstauen von Wasser von unten bewässern, sodass die Blätter gar nicht mit Wasser benetzt werden und die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus ist ja eh recht hoch, dass die dann nicht dazu ausreicht, dass der Pilz sich wohlfühlt. Also es ist der Mehltau, der tatsächlich dann hohe Temperaturen plus Luftfeuchtigkeit und dann werden die auch schon mal krank.
Also für mich klingt das eigentlich auch nach der idealen Kübelpflanze, dass ich die schön in Kübelpflanze mit Platz und vielleicht oben Schneckenringen drum und dann habe ich ja schon mal ganz viele mögliche Krisenherde umschifft.
Ja, also kann man auf jeden Fall machen. Wir machen es tatsächlich aber auch so, wir haben ab und zu wirklich mal Bestände, die ans Blühen kommen und die einfach auch ein bisschen auseinanderfallen oder so. Die pflanzen wir auch gerne da, wo der Salat abgeerntet ist, einfach mal mitten ins Beet, mitten rein. Erstens ziehen sie die Nützlinge und Bestäuber an. Und zweitens sehen sie auch sehr schön aus. Das ist eine schöne Mischkultur dann auch und ist auch ein guter Vorkultur für die nächsten Kulturen, weil es eben nicht wirklich doll verwandt ist mit den meisten Gemüsearten.
Und könnte ich das jetzt im Juni auch noch aussäen?
Ja, im Juni kann man noch aussehen, aber es wird dann schon knapp mit dem Großwerden und mit dem Blühen. Also da geht man dann eher davon aus, dass man Stecklinge macht. Stecklinge gehen bedeutend schneller. Haben wir auch welche, die sind jetzt ein bisschen überständig, heißt, die habe ich zu lange im Glas. Also man nimmt einfach so 10 cm lange Triebstücken. Also quasi Äste, am liebsten ohne Blüte. Die dürfen ruhig ein bisschen anwelken, aber die müssen dann binnen 1-2 Stunden tatsächlich in ein Wasserglas. Und in einer Woche sieht man ganz kleine Wurzelansätze und nach 2 Wochen sollte man schon Wurzelchen sehen. Und dann können die nach 3 Wochen fast schon oder nach 4 Wochen, müssen die dann tatsächlich auch ausgepflanzt werden und in Erde, weil dann das Wasser mit den Nährstoffen nicht mehr ausreicht. Das sieht man hier auch an diesen überständigen Stecklingen, die ich gemacht habe. Erstens fangen die dann nämlich trotzdem an zu blühen im Glas und das raubt ihnen die Kraft. Und zweitens werden sie einfach unheimlich hell im Blatt, weil einfach die Stickstoff oder die Nährstoffe fehlen. Zusätzlich haben diese jetzt hier noch so weiße Punkte auf den Blättern. Das haben auch manchmal Rosmarin oder Salbei. Das sind Zikaden, die an den Blättern saugen. Und die dann wirklich durch diesen punktuellen Einstich Blattgrün entnehmen. Und das sieht man ganz deutlich. Aber das ist nicht beeinträchtigend oder das kann man trotzdem essen.
Also im Prinzip, wenn ich jetzt eine große Basilikumpflanze hätte, die soll ich ja sowieso entspitzen, am besten bevor sie blüht. Und wenn ich gerne mehr Basilikum hätte, dann kaufe ich den gar nicht, sondern dann mache ich einfach Stecklinge draus und pflanze dann nach.
Ja, so leid es uns Gärtnern tut, aber das geht, ja.
Gießen. Wie viel Wasser braucht so ein Basilikum?
Also wenn es oberflächig, also topfoberflächig oder ausgepflanzt oberflächlich trocken wird, dann sollte man schon mal mit dem Finger fühlen, ob es überhaupt noch Feuchtigkeit drin hat und dann sollte es gegossen werden. Es sollte nicht lange im Wasser stehen, also man kann auch einfach einen Untersetzer voll machen und einfach saugen lassen, aber wenn ich das jetzt auf der Fensterbank oder draußen auf dem Balkon tatsächlich habe, der Wind trocknet aus, selbst bei bedecktem Himmel. Also man kann tatsächlich je nach Topfgröße jeden Tag gießen und sei es nur kleine Schlücke. Es ist besser als auf Vorrat zu gießen, dann kann es doch sein, dass es fault. Da man ja auch sagt, es soll in die Sonne, ist es einfach sehr Wasser, braucht es regelmäßig.
Wenn ich jetzt so ein größeres Genueser oder sonst ein anderes größeres Basilikum im Kübel haben möchte, wie groß sollte der Kübel sein?
Ja, wir haben hier so 15 bis 20 Zentimeter Töpfe, das ist schon so ein Minimum für 3 bis 10 Pflanzen. Es geht auch größer und man kriegt wirklich sehr große Pflanzen je nach Topfgröße. Also die bleiben einfach kleiner, wenn sie auch im kleinen Topf sind. Das ist einfach, irgendwann sind die Nährstoffe da drin aufgebraucht, von dem her ist das eine Nährstoffsache.
Und was nehme ich dann für eine Erde? Muss ich die auch wieder anreichern mit irgendwelchem Sand oder mit Ton?
Nee, Basilikum ist meiner Meinung nach nicht so empfindlich wie Rosmarin oder Salbei. Entweder man nimmt eine Pflanzerde plus Kompost, die man selber hat. Oder man nimmt eine Blumenerde, die ein bisschen eine Vorratsdüngung hat. Und dann ist die schon mal eine Weile versorgt. Und wenn man viel schneidet und möchte, dass es häufig nachwächst, dann muss man natürlich nochmal nachdüngen.
Wenn ich jetzt vielleicht nur meine klassischen Balkonkübel vor dem Fenster habe, kann ich den auch mischen mit meinen Sommerblumen?
Mit irgendwelchen gleich wasserbedürftigen Pflanzen kann man die tatsächlich mischen. Das geht. Fallen automatisch Petunien ein oder sowas. Also klar, je nach Größe der Pflanze, wenn das Hängepetunien sind oder so, haben die natürlich auch viel Blattmasse und brauchen noch mehr Wasser und ziehen sich vielleicht gegenseitig Wasser. Aber grundsätzlich kann man die auch mit Sanvitalien, also Husarenköpfchen oder irgendwelchen anderen Balkonpflanzen, kann man die schon mischen.
Weil also zum Beispiel dieses rote Basilikum, das Laub, das sieht ja auch klasse aus, ne?
Ja, und später die Blüte, die ist natürlich auch sehr schön, wenn die dann zwischen Gräsern hervorspitzt oder so, das ist schon schön.
Da sind wir auch schon wieder bei einer Frage. Oft ist es ja so, wenn irgendein Gewürz blüht, dann heißt es, dann schmeckt es nicht mehr so gut. Wie sieht das denn beim Basilikum aus? Kann ich das auch ernten, wenn es blüht?
Ja, das kann man auch ernten, wenn es blüht. Allerdings sind die Blüten schneller verblüht, also quasi im Sinne von braun und hässlich. Und die fangen natürlich, wenn man die jetzt einlagert, also abschneidet und dann mal im Kühlschrank oder im Wasserglas auf der Fensterbank noch ein bisschen hält, schneller an zu schimmeln. Also von dem her muss es dann schneller verbraucht werden, wenn es mit Blüte geschnitten wird. Aber grundsätzlich mitgegessen können die werden und sehen auch ganz hübsch aus im Salat. Wenn man dann diese weißen Blüten hat von einigen oder die rosanen Blüten, dann kann man die auch so ein bisschen als Farbtupfer oder auch als Gewürz damit draufgeben. Auch in Kräuterquark ist auch schön. Klassisch ist aber, man entspitzt sie eher, damit man die Verzweigung fördert. Also man wartet nicht, bis die Blüte da ist, wenn man sie wirklich essen will, sondern man kürzt die oberen Triebe aus und erreicht dadurch, dass die unteren austreiben, die Blüte später kommt. Weil mit der Blüte hört das Blattwachstum auf. Man will eigentlich eine große Blattfläche haben, die man ernten kann. Also deshalb dieses Entspitzen ist besser als das Zupfen der Blätter, wie viele Leute das machen. Dann kommen die von unten richtig schön raus. Also hier als Beispiel, hier haben wir es beim Thai-Basilikum gemacht. Das kommt viel hübscher von unten, also viel, viel breiter als dieses, was man durchwachsen hat lassen und was dann so labbelig ist und mit der Blüte vielleicht auch noch umbricht im Wind oder instabil wird. Deshalb die Bitte, dass man immer die Spitzen am Anfang ruhig einmal rauserntet. Und wenn man wirklich Blüten haben will, dann lässt man es durchtreiben. Aber ansonsten Blüten zur Ernte ist eher seltener der Fall.
Hier, wir haben jetzt zweimal Thai-Basilikum. Einmal dieses kleine, was entspitzt worden ist. Und da hinten das andere, was schon größer ist, etwa 30, 40 Zentimeter, hat auch schon Blütenansätze. Kann ich das jetzt noch entspitzen?
Ja, das kann man immer noch entspitzen. Allerdings ist natürlich, je früher man entspitzt, desto größer die Wirkung. Wenn dann die Blüte schon quasi angesetzt ist, dann ist es wirklich deutlich so, dass man wirklich entspitzen im Sinne von in die Hälfte einkürzen, mindestens. Kann man ruhig. So weit kann man einkürzen, wie es unten noch Blattachsen gibt, die austreiben können. Was dann eher eine Sache ist, wäre, wenn man die Möglichkeit hat, das im Wintergarten zu setzen und das ganze Samen ansetzt, dass man in der ayurvedischen Medizin oder auch im indischen Raum wird ganz viel auch mit den Samen gearbeitet. Also da werden die quasi als Kräuterquarkzugabe, als Zugabe zu Limonaden einfach mit untergemischt. Die haben eben auch eine verdauungsfördernde Wirkung. Und es ist ganz lustig, wenn man eine Limonade trinkt und da drauf beißt, dann ist das natürlich würzig in dem Moment und es hat so ein bisschen körnigen Charakter. Allerdings setzt das Basilikum bei uns sehr selten Samen an.
Jetzt habe ich gerade, während du gesprochen hast, mir einfach mal von dem Strauchbasilikum, das hat so ganz lange Blütenrispen mit so kleinen rosa Blüten. Und dann habe ich jetzt mal gerade eine Blüte probiert, die schmeckt eigentlich genauso gut wie das Blatt.
Ja.
Genau derselbe Geschmack.
Ja. Ja, die sind genauso lecker, genau. Theoretisch sind sie sogar am Ende ein ganz, ganz klein wenig süß. Ich weiß nicht, wer das als Kind gemacht hat. Wenn man Taubnessel quasi die Blüten rauszieht und das Ende anlutscht, dann ist das süß, weil da Nektar drin ist. Und das ist so ein bisschen auch bei diesen Blüten meistens der Fall. Also von dem her, das Ende ist sogar leicht süßlich. Es kann also dadurch auch milder schmecken als die Blätter. Genau.
Ernten kann ich ja eigentlich immer. Wenn ich ein Blatt sehe, könnte ich das essen?
Ja, auch wenn dann. Also ernten kann man immer. Je größer die Pflanze ist, desto besser verträgt sie es und desto besser treibt sie dann eben neue Seitentriebe aus, die dann wieder geerntet werden können. Und wir ernten tatsächlich für Restaurants unsere Pflanzen alle 2 bis 3 Wochen. Also man kriegt richtig starken Nachtrieb auch wieder.
Wie kann ich es verwenden?
Ja, am besten frisch. Man kann es trocknen, aber es verliert stark an Aroma. Es ist jetzt nicht wie bei Pfefferminz oder so, wo die ätherischen Öle dann erhalten bleiben. Das ist bei Basilikum etwas schwächer mit dem Aroma. Man kann es aber machen. Kriegt ja auch getrocknetes Basilikum zu kaufen. Aber direkt essen wäre gut. Einfrieren ist auch schwierig. Bei Kälte würde es wirklich braun und dann sieht es unansehnlich aus. Ich kenne auch Leute, die es versucht haben, mit in Eiswürfeln eingießen und dann als Zusatz zum Cocktail oder sonst irgendwie was probiert haben. Kann man alles machen, aber wird einfach nicht so schön wie andere Kräuter wegen diesem Verbräunen. Direkt essen, ganz viel essen.
Ich habe mal versucht, Basilikumöl zu machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Das gammelt sehr schnell in dem Öl. Ne? Aber da gibt es ja die Anweisung, man solle es nach 1 bis 2 Wochen dann auch wieder rausnehmen oder so. Dann kommt man manchmal je nach Flaschenhals nicht richtig ran. Dann bleiben kleine Fussel drin oder einzelne Blätter. Das ist auch, wenn man Stecklinge macht. Es bleiben ganz gerne Blätter unten im Wasser und die werden dann gleich mulmig. Die müssen entfernt werden, weil sonst die Wurzeln faulen. Und beim Öl ist es dann so, dann hat man diesen gammeligen Zweig da drin und dann will man das Öl auch nicht mehr. Es wird sehr schnell trüb.
Und schmeckte auch nicht nach Basilikum, ehrlich gesagt.
Nee, das ist nicht wie bei Peperoni oder wie bei Rosmarin oder so. Das nimmt nicht so gut die ätherischen Öle auf. Also das ist eher was, was man dann in eine Kräuterbutter direkt so zum Verzehr. Aber es ist schlechter was zum Lagern.
Oder ich mache eben auch gleich Pesto draus. Dann habe ich ja das ganze Blatt.
Ja. Also ich habe auch schon Basilikumsalz gehört, aber da ist es auch ähnlich, dass ein bisschen was einfach von den Duftstoffen und allem verloren geht beim Trocknen. Da führt natürlich das Salz dazu, dass es schneller trocknet und vielleicht ist deshalb auch ein bisschen mehr gebunden. Aber grundsätzlich frisch essen ist beim Basilikum schon angesagt. Vielleicht ist es deshalb auch so wertvoll und so hoch in der Gunst der Leute, weil es einfach so speziell ist und so frisch.
Hast du schon mal hier aus den verschiedenen Basilikum-Sorten
Pesto? Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Ich mag tatsächlich auch aus dem Thai oder sogar aus dem Tulsi manchmal oder sogar aus dem balsamischen, eher herb schmeckenden Strauchbasilikum verschiedene Pesto-Sorten. Meine Familie mag nur Genoveser oder eben dieses rote Basilikum, wenn man mal eine Farbvariante haben will. Aber da sind sie auch so ein bisschen so, ist das schon um oder ist das noch gut, wenn das dann so rot da klein geschnitten ist? Also es macht auch einen Unterschied, ob man es tatsächlich mit dem Wiegemesser schneidet oder in Häcksler tut, weil bei dem Zentrifugieren wird es halt viel mehr gequetscht und ist deshalb auch nicht so lange haltbar. Also wenn ich das mit dem Wiegemesser ganz artig mache, aber sehr mühvoll, dann hält sich das Pesto meiner Meinung nach länger und ist auch ein bisschen gehaltvoller. Also so die Blätter sind nicht so klein und dadurch schmeckt es einfach auch stärker nach Basilikum. Ja, und dann variiere ich ganz viel, ob ich da Pecorino oder Parmesan oder ob ich verschiedene Öle ranmache. Manchmal mache ich sogar mit Kürbiskernöl, wenn ich einfach nochmal was anderes haben will. Und dann wieder mit Olivenöl, ganz klassisch. Mit Sonnenblumenöl geht's auch. Mit Walnuss mag ich sehr gern oder mit Pinienkernen. Also da kann man ja jede Menge irgendwie ausprobieren. Oder auch einen Hauch vom Anis da drin, ein Zimtbasilikum kann man auch reinmachen. Während ich so ein Zitronenbasilikum eher weniger im Pesto, dann eher in einem Obstsalat oder in einem Smoothie oder so dann verarbeiten würde.
Smoothie ist ja auch ein Riesenthema. Verwendest du Basilikum auch für Smoothies?
Kann man machen, aber dann darf man nicht zu viel davon nehmen, weil es ist doch sehr stark durchschmeckend. Und es soll ja nicht ein Kräutertrank werden, also es ist ja mehr so eine Erfrischung.
So, und du hast auch wirklich jetzt mal Samen mitgebracht. Kleine, schwarze, millimetergroße Samen mit einem gelben Punkt.
Dieser Punkt, ne? Das war der Ansatz, wo sie in der Samenkapsel gesessen haben. Sieht ein bisschen aus wie Salbei- oder Rosmarinsamen. Sind richtig schwarz. Also auf der Erde, wenn man sie aussieht, sieht man sie schlecht.
Sehen aus wie kleine Blattläuse.
Ja, ein bisschen wie so kleine Insekten oder so. Und das fand ich auch sehr befremdlich, als ich im indischen Restaurant war und da mir eine Litchi-Limonade bestellt hatte und dann diese Körnchen da drin haben, habe ich erstmal nachgefragt. Die quellen nämlich so ein ganz klein bisschen auf, sind dann eben auch verdauungsfördernd und alles. Das ist traditionell in indischen Limonaden häufiger enthalten. Also es ist quasi wie Leinsamen oder so. So wird das in Getränke gerührt oder auch in Quarks oder in Soßen. Und der Samen wird ganz häufig verwandt.
Und egal, ob ich jetzt Thai-Basilikum habe oder Genoveser oder Rotes, da sieht der Samen immer so aus.
Ja, der ist immer so klein und schwarz und rund, genau. Wenn man das selber macht mit den Samen, dann sollte man vielleicht darauf achten, dass es biologisches Saatgut ist. Ja, und dann könnte man theoretisch auch selber die Samen schon probieren. Also es ist halt spannend, wenn man ein Getränk trinkt und auf einmal dann so Körnchen da drin hat.
Ich habe die jetzt quasi mal aus der Hand gefressen, weil ich habe da so ein paar Samen erstmal probiert. Die schmecken aber nach nichts, finde ich.
Ja, es ist kein starkes Aroma. Es ist nicht wie Schwarzkümmel oder so, obwohl es vielleicht so ein bisschen so Ähnlichkeit hat. Aber im Zusammenhang mit Getränken, wenn die dann so ein bisschen aufquellen und so, dann hat man schon das Gefühl, ein bisschen Würze da reinzaubern zu können. Also es ist wie so die Cocktailkirsche auf dem Glas oder so.
Bei der Aromatherapie gilt es ja auch als Nerventonikum, als stimmungsaufhellend. Kann man jetzt auch bestätigen, wenn man das hier so lange einatmet, kriegt man gute Laune. Es soll früher, hieß es, bei Schlangen und Skorpionbissen geholfen haben. Hast du schon mal Basilikum in irgendeiner Form als Therapeutikum für irgendwas eingesetzt?
Ich habe es mal als Tee geschenkt bekommen und ich fand es sehr beruhigend. Also ich fand es sehr schön im Zusammenhang mit Zitronenmelisse. Also ich habe danach immer gut geschlafen, aber das kann auch Zufall gewesen sein. Also ich finde überhaupt, alle diese ätherischen Öle machen ja auch was mit dem Magen. Also ich finde es auch sehr beruhigend für den Magen.
Aber wenn du sagst, du hast es als Tee geschenkt bekommen, das heißt ja, könnte ich auch versuchen, Teeblätter draus zu machen?
Ja, dann ist es meistens Tulsi tatsächlich. Also dann ist es meistens das indische Basilikum, was in den Teebeuteln oder so drin ist. Und da gibt es Leute, die lehnen das total ab. Die sagen, das riecht nach Schweißfuß. Finde ich überhaupt nicht. Ja, und wie gesagt, mit Zitronenmelisse oder so finde ich das nicht gut ergänzend.
Und gibt es in deinem Gärtnerinnenleben auch schon irgendwelche besonderen Erfahrungen oder Enttäuschungen oder Begeisterungsstürme mit Basilikum?
Also ich fand halt wirklich klasse, dass dann diese Wespenspinnen anscheinend sich sehr wohlfühlen da in dem Basilikum. Ist klar, wenn so viele Insekten irgendwo vorkommen, dann kommen natürlich auch die Tiere danach. Oder ich finde einfach Basilikum auch sehr schön als Strukturpflanze, wirklich wie eben im Balkonpflasten dazwischen gepflanzt, gerade die roten oder so, ne? Und irgendwann fangen sie dann weiß an zu blühen und überraschen ein. Das Schönste daran finde ich wirklich, dass es sowohl für die Insekten als für einen selber was ist.
Und du hast es schon kurz angesprochen. Dann würde ich sagen, Dankeschön, Gärtnermeisterin Dagmar
Hauke. Ja, sehr gerne.
Für diesen kleinen Streifzug durch die Aromavielfalt und die Eigenschaften von Basilikum. Ich wünsche jetzt viel Vergnügen mit dem königlichen Gewürz beim Ausprobieren und auch beim Essen. Ich sage herzlichen Dank wie immer fürs Unterstützen, fürs Abonnieren, fürs Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Tschüss. Tschüss.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Buchfink. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal wird's berauschend. Es geht um Hanf, um Cannabis. Wir besuchen Klaus Umbach in Heilbronn. Ein gestandener Biogärtner, 800.000 Stauden, Wildstauden, Gemüsepflanzen kultiviert er jedes Jahr. Und seit neuestem weht ein süßlicher Duft über seinen Kulturen, denn er baut auch zigtausende Hanfpflanzen an. Nutzhanf, aus dem man alles Mögliche machen kann, aber auch Hanf mit Wumms, mit CBD für medizinische Zwecke und mit THC, womit man kiffen kann. Und diese Bio-Hanfpflanzen verkauft er an die Do-It-Yourself-Anbauer zum Weiterkultivieren. Drei Pflanzen darf ja jeder von uns anbauen. Klaus Umbach ist ein Überzeugungstäter. Er ist ein Riesenfan von Hanf in jeglicher Form. Das war allerdings nicht immer so.
Also erste Berührung war mit 14. Ich war militanter Nichtraucher. Ich habe meine Freunde, weil ich sie gern habe, die Zigaretten aus der Tasche gestohlen, habe sie zerstört. Das habe ich nicht lang gemacht, sonst habe ich keine Freunde mehr. Aber dann habe ich einen Vortrag gehalten mit 15 in der Realschule zum Thema Hanf. Mit erhobenem Zeigefinger wollte ich dastehen und sagen, was das für Teufelszeug ist. Und dann mit 15 bei dem Literaturstudium schon entdeckt, oh hoppla, es gibt zwei Wirklichkeiten. Hanf ist nicht nur schlecht.